Der Predigttext steht heute in Römer im 12. Kapitel, die Verse 12 bis 21. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Guten.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Zeit, die wir gemeinsam haben. Ich danke dir, dass du da bist und dass du uns begegnen möchtest, auch in den Nöten, die uns begegnen, wie es hier im Text heißt. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest durch die Predigt, durch die Gedanken darin, durch die Worte und dass du uns dadurch beschenkst. Dass du uns bereicherst. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über den Schmerz. Wir beschäftigen uns schon seit einigen Wochen mit diesem Thema. Und auch wenn das kein leichtes Thema ist, wenn das immer wieder ein schweres Thema, ein sehr emotionales Thema auch ist, sind doch viele der Texte, die wir uns dazu angeschaut haben, alle Texte eigentlich, würde ich sagen, auch sehr hoffnungsvolle Texte. Ja, da schwingt immer ein Stück weit auch eine Hoffnung mit. Vor zwei Wochen zum Beispiel hat Sabrina darüber gesprochen, dass Gott mit uns ist, in dem, was schwer ist, in unserem Schmerz. Und ich verstehe auch den Text heute, den wir gerade gehört haben aus dem Römerbrief, als so einen zutiefst hoffnungsvollen Text. Ja, er endet ja mit diesem Satz, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Und ich verstehe das jetzt nicht so als so eine Art Appell oder nochmal eine Aufforderung, dass wir selbst dann, wenn wir am Boden liegen, selbst dann, wenn wir Schmerz empfinden, dann müssen wir aber auch nochmal selbst irgendwie einen Weg finden, gut damit umzugehen und diese Krise zu meistern, sondern ich verstehe das als einen zutiefst hoffnungsvollen Text. Ich denke, da steckt ja in erster Linie mal diese Hoffnung drin, dass es möglich ist, das Böse zu überwinden. Darin steckt die Hoffnung, dass es weitergeht. Dass wir unseren Schmerz bei der Wurzel packen können, dass wir das Böse überwinden können. Und dazu macht dann dieser Text ein paar sehr konkrete Aussagen, wie das denn aussieht. Ja, das ist ja die große Frage, so wie kann das denn dann aussehen, dass wir tatsächlich das Böse überwinden? Und da sind so praktische Aussagen drin, wie eben, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid gastfreundlich, lauter sehr praktische Anweisungen. Und ich finde, damit ist der Text nicht der hilfreichste Text für den Moment, wo wir tatsächlich mitten in so einer schweren Lebenskrise stecken. In dem Moment, wo wir vielleicht um einen geliebten Menschen trauern. Ich denke, so in unseren dunkelsten Momenten, da brauchen wir keine drei Schritte, was wir jetzt nochmal alles machen können, keine guten Ratschläge, sondern das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, solche dunklen Momente, die haben nochmal ein ganz anderes Gewicht. Da brauchen wir einfach jemanden, der bei uns ist und der mit uns leidet erstmal. Und diese Schwere von solchen dunklen Momenten, die würdigt die Bibel auch in sehr vielen Texten immer wieder. So, Gott nimmt uns in unserem Schmerz ernst und versucht uns nicht mit so einem 1-2-3-Patentrezept irgendwie abzufertigen. Darum geht es heute nicht, darum geht es in dem Text nicht, darum geht es auch in der Predigt nicht. Wofür ich diesen Text dann aber extrem hilfreich finde, sind zwei andere Dinge. Und zwar zum einen die Frage, was können wir denn eigentlich machen, wenn es uns gerade gut geht, wenn wir jetzt mal gerade keine große Krise haben? Was können wir machen, um Stabilität zu gewinnen, die uns dann auch trägt, wenn es dann mal hart auf hart kommt? Wie können wir uns auf schwere Zeiten vorbereiten? Eine zweite Sache, für die ich diesen Text sehr hilfreich finde, sind so die ganz vielen kleinen alltäglichen Verletzungen, denen wir alle ständig ausgesetzt sind. Ja, so der dumme Spruch, den vielleicht irgendein Kollege am Morgen macht und der einfach nur so dahergesagt war, der uns aber am Abend trotzdem noch beschäftigt. Oder der Streit vielleicht mit der Partnerin, mit einem guten Freund. Vielleicht auch die fehlende Anerkennung für ein Projekt oder für eine Person, für die wir uns eingesetzt haben, für die wir uns zerrissen haben und das dann nur mit so einem Schulterzucken irgendwie quittiert wird. Vielleicht auch so dieses Gefühl, dass auf jeder Party, auf der wir sind, vielleicht auch hier sonntags morgens, haben immer alle Leute irgendwie schon jemanden zum Reden. Es ist super, nur wenn ich reinkomme, sagt mir nicht mal jemand Hallo. So dieses Gefühl, mich nimmt keiner wahr. Das sind ja alles so Dinge, die wir tagtäglich erleben. Das tut auch weh, das ist auch Schmerz, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die ganz großen Lebenskrisen sind. Wie gehen wir mit diesem Alltagsschmerz, nenne ich es jetzt mal, vielleicht um? Wie überwinden wir das Böse, dem wir tagtäglich ausgesetzt sind? Und ich finde, diese beiden Fragen, die der Text da so angeht, die gehen Hand in Hand. Also die Frage nach der Vorbereitung auf schwere Zeiten und dann auch der Umgang mit diesem Alltagsschmerz. Ich finde, man kann ja gerade am Umgang mit diesen tagtäglichen Dingen, mit den kleinen Sachen, das einüben, das ein Stück weit lernen, ein Stück weit Stabilität gewinnen für die größeren Krisen. Und dazu stecken, wie gesagt, in diesem Text unglaublich viele Anweisungen. Ich finde mindestens 3 Anweisungen, die man da rausnehmen kann. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich wollte eigentlich mehr machen, mindestens 2, bin dann aber in der Vorbereitung bei der ersten Sache hängen geblieben. Und zwar an dem ganz einfachen Satz, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Das ist ein sehr kurzer Satz, der erstmal nicht so besonders spektakulär klingt. Aber ich finde, es lohnt sich an der Stelle mal tiefer zu gehen. Und mir ist in der Vorbereitung auch nochmal so die grundlegende Bedeutung des Gebets, auch für all die anderen Dinge, die dann in diesem Text noch erwähnt werden, bewusst geworden. Das Gebet hat so eine ganz grundlegende Wirkung, Bedeutung für uns, wie wir mit unserem Schmerz umgehen können, wie wir uns auf schmerzhafte Zeiten auch vorbereiten können. Und deshalb dazu die beiden folgenden Punkte in der Predigt heute. Nämlich erstens bewirkt das Gebet, glaube ich, so eine Selbsterkenntnis, die nochmal tiefer geht, als wir das alleine auf die Reihe kriegen würden. Und zweitens lässt das in unserem Herzen so ein Reichtum, ein Erfahrungsreichtum wachsen und entstehen, wo uns Dinge nochmal aus unserem Kopf ins Herz rutschen, wo sie nochmal tiefer sacken. Wir fangen an mit der Selbsterkenntnis. Das Gebet schenkt uns eine Selbsterkenntnis, die wir in der Tiefe allein nicht erreichen würden. Und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt vielleicht sogar oder das Titelbild gesehen habt, aber der Spiegel ist vor ziemlich genau einem Monat im März in seiner Titelstory genau der gleichen Frage nachgegangen, wie ich heute in der Predigt, mehr oder weniger, und nämlich der Frage, woran es denn liegt, dass manche Menschen mit schmerzhaften, mit schwierigen Situationen besser umgehen können als andere. Ja, Leute erleben ja wirklich schwierige Umstände. Und manche kommen da irgendwie raus, kommen vielleicht sogar gestärkter raus, kommen trotzdem gut mit dem Leben klar. Andere zerbrechen daran, gehen unter. Woran liegt das? Gibt es irgendwas, woran man das festmachen kann, was man sich vielleicht eben auch antrainieren kann, um Krisen besser zu meistern? Ja, Resilienz wird diese Fähigkeit dann genannt. Und ich muss sagen, dieser Artikel hat mich beim ersten Lesen sehr ernüchtert. Und zwar nennt der Artikel zwar so verschiedene Kriterien, was man machen kann oder was so Faktoren sind, so eine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben oder mindestens einen Menschen zu haben, der für einen da ist, auch in der Kindheit schon feste Bezugspersonen gehabt zu haben, lauter solche Sachen. Aber so wirklich zuverlässig und eindeutig sind all diese Kriterien nicht. So was denn zum Beispiel, wenn der Schmerz genau darin besteht, dass die Person, die immer für mich da war, plötzlich wegzieht? Oder was, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten muss, der oder die meine grundsätzlich positive Einstellung zum Leben und meine grundsätzliche Hilfsbereitschaft einfach ständig schamlos ausnutzt und sie mir damit kaputt macht? Ja, was, wenn die Krise, was, wenn der Schmerz eben genau an dem Punkt ansetzt, der mir sonst immer Halt gegeben hat? Der Artikel berichtet dann auch weiter von verschiedenen Coaching-Sachen, Techniken, Methoden, wie man sich so eine gewisse Resilienz für so Alltagssachen zumindest auch antrainieren kann. Zum Beispiel durch bestimmte Atemtechniken in Stressmomenten, durch so Achtsamkeitssachen wie jeden Tag für 2 Minuten zumindest mal Blumen bewusst wahrzunehmen, Meditation, andere Techniken, solche Sachen. Und ich erlebe das durchaus, dass so manche solche Techniken, ich probiere das auch aus, mache das auch, dass das einen positiven Effekt haben kann, dass das mein Leben positiv beeinflussen kann. Aber man stößt damit eben auch sehr schnell an Grenzen. Einer der interviewten Psychologen in diesem Artikel kommt dann sogar zu dem Schluss, ihr habt das auch als ganz kurzen Text zum Nachdenken abgedruckt im Programmheft. Er sagt, wir können unserem Leid nicht durch Selbstoptimierung entgehen und wir bewältigen keine Krisen, indem wir in Coachingstunden lernen, die Mundwinkel zu heben. Und ich finde, eine entscheidende Schwachstelle all dieser Techniken, all dieser Ansätze ist, dass sie schon sehr viele Dinge voraussetzen, die man mitbringen muss und die, gerade wenn man Schmerz empfindet, wenn man in so einer kleinen Krise vielleicht auch nur steckt, überhaupt gar nicht selbstverständlich sind. Ja, was, wenn uns zum Beispiel die Kraft dazu fehlt, an uns zu arbeiten? Was, wenn wir dazu zu stolz sind? Was, wenn wir überhaupt gar nicht merken, dass wir gerade Teil des Problems sind, in dem wir stecken? Was, wenn wir das sehr wohl wahrnehmen, aber trotzdem lieber uns ablenken wollen oder davonlaufen, als uns unserem Schmerz zu stellen, uns damit zu beschäftigen? So, all diese Ansätze setzen irgendwie voraus, dass wir den Schmerz und seine Ursachen wahrnehmen und auch angehen können und wollen. So, mit anderen Worten vielleicht, sie setzen voraus, dass wir von Grund auf ausschließlich gute Menschen mit guten Absichten sind und was ihnen fehlt, ist so die Kraft oder die Konfrontation auch des Bösen und der Schwäche in unserem Innern. Das konfrontieren sie nicht, das gehen sie nicht an. Ein Beispiel von einer weiteren so einer Methode, das auch in diesem Spiegelartikel erwähnt wird, ist zum Beispiel, dass sich jemand zusammen mit einem persönlichen Fitnesstrainer realistische Ziele setzt, die dann auch erreichbar sind, um so Erfolgserlebnisse zu haben, die dann das eigene Selbstbewusstsein stärken. Eigentlich keine dumme Idee und ich glaube, das kann auch funktionieren. Allerdings gibt es dabei unglaublich viele Möglichkeiten, wie wir uns selbst austricksen können. Ja, dazu muss man erstmal selbst davon überzeugt sein, dass man es wert ist, so viel Zeit und Geld in sich und in das eigene Selbstvertrauen zu investieren. Man braucht zweitens den Willen und die Disziplin dazu, das auch langfristig durchzuziehen, weil so in ein paar Wochen passiert da gar nichts. Und selbst wenn man das durchzieht, dann besteht immer noch die Gefahr, dass man sich dadurch vielleicht so eine Art Gegengewicht erarbeitet, was es einem erleichtert, dann aber vielleicht doch einfach nur die schwierige Situation im Job oder in der Beziehung zu ertragen und dafür einen Ausgleich zu haben, das eigentliche Problem aber nie anzugehen. Und ich bin so aus der Lektüre dieses Artikels rausgegangen und dachte, es ist gar nicht so einfach. Es ist gar nicht so einfach, selbst mit diesen kleinen Dingen im Leben umzugehen. Und eine der großen Stärken des Gebets ist es jetzt, dass wir uns nicht nur mit uns selbst beschäftigen, sondern dass wir im Gebet in Gott ein Gegenüber haben. Ein Gegenüber, das uns durchaus auch mal unsere Schwächen spiegelt. Ein Gegenüber, das uns hinterfragen kann. Ein Gegenüber, das uns durch und durch kennt und das uns da konfrontiert, wo wirklich das Problem ist, wo der Hase im Pfeffer liegt. Da, wo es notwendig ist, auch wenn es weh tut. Ganz praktisch kann das zum Beispiel so aussehen oder so passieren, dass wir unser Gebet, die Zeit, die wir uns nehmen, um zu beten, vielleicht nicht nur als so eine Einbahnstraße gestalten, wo wir jetzt unser Herz bei Gott ausschütten oder wo wir die ganze Zeit reden, sondern wo wir uns bewusst Zeit nehmen, auch auf Gott zu hören. Wo wir uns zum Beispiel einen biblischen Text, einen Gedanken, vielleicht auch nur einen Vers vornehmen, und darüber mal nachdenken, den auf unsere konkrete Situation anwenden, darüber meditieren. Und ich will das mal an einem konkreten Beispiel durchspielen. Wenn wir zum Beispiel mal in diesem Brief an die Römer bleiben, aus dem auch der Predigttext heute ist, dann findet sich darin zum Beispiel die Aussage im 3. Kapitel, Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was mache ich denn jetzt damit? So, okay Gott, was heißt das denn jetzt so im Blick auf die alltäglichen Dinge, die mir Schmerzen zufügen? Normalerweise, von mir aus, würde ich einfach sagen, ach, mit dem dummen Spruch werde ich schon fertig. Das kriege ich schon hin, das kann ich schon einsortieren, alles gut. Wirklich. Oder ich würde sagen, ja, wir haben uns halt mal wieder gestritten, das kommt in jeder Freundschaft, in jeder Beziehung irgendwie mal vor. Ja, da sind in dem Eifer des Gefechts auch ein paar Worte gefallen, die verletzend waren, die jetzt vielleicht nicht nötig waren, aber ach, das wird schon wieder. Wirklich. Der Text stellt dieses auf die Seite schieben so in Frage. Und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich, glaube ich, manchmal mit den alltäglichsten Dingen überhaupt nicht umgehen. Und bin dann auch in der Folge noch zu stolz, mir einzugestehen, dass ich damit nicht umgehen kann. Ich glaube, wir verdrängen vieles und schieben es so einfach auf die Seite manchmal. Mit der Konsequenz, wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dass die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben nicht mehr so zum Ausdruck kommt, wie das eigentlich möglich wäre, wie das eigentlich gedacht war. Zum Beispiel mit der Konsequenz, dass uns das auf lange Sicht bitter machen kann, Sachen einfach immer nur zu schlucken oder auf die leichte Schulter zu nehmen. Dass so nach und nach der Eindruck entsteht, alle sind irgendwie gegen mich, die Welt ist schlecht und dabei überhaupt nicht bemerken, dass das Problem ja auch bei uns selbst liegt und wie wir mit unseren Gefühlen umgehen. Oder der Konsequenz, dass da so eine Distanz entsteht zwischen uns und anderen Leuten. So, wir sagen zwar nach außen hin, es ist alles okay, wir wollen eigentlich auch, dass alles okay ist, wir wollen das wirklich, aber innerlich können wir doch nicht loslassen, halten da trotzdem noch irgendwo an was fest und das treibt wie so ein Keil in unsere Partnerschaften und Freundschaften. Und dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt, wo man sich halt auseinandergelebt hat, aber eigentlich hätte man ja die ganze Zeit durchaus was dagegen unternehmen können. Und Gott konfrontiert das Böse, um es zu überwinden. Auch da, wo wir es am wenigsten sehen, wo wir es am wenigsten wahrnehmen, wo wir die meisten blinden Flecke haben, nämlich bei uns selbst. So, er konfrontiert uns in unserem falschen Stolz, unserer Gleichgültigkeit und unserer Tendenz, die Fehler und die Schuld immer irgendwo anders zu suchen, nur nicht bei uns. Und wo passiert das denn? Wie passiert das? Immer wieder im Gebet. Im sich Zeit dafür nehmen, im Anwenden, im Meditieren über solchen Texten. Sie mal konkret auf unsere Situation durchzudenken und anzuwenden und durchzusprechen. Und auch wenn das erstmal hart sein kann, führt das zu so einer Selbsterkenntnis und einer Demut langfristig, glaube ich auch, die uns letztlich gut tut. Und die uns dabei hilft, das Böse zu überwinden. Das zum ersten Punkt. Das Ziel dieser Selbsterkenntnis ist jetzt aber nicht, dass wir verzweifeln, dass wir aufgeben, dass wir das Böse eben irgendwie wahrnehmen und dann anfangen, uns selbst runterzumachen oder verzweifelt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern wie gesagt, das Ziel ist es zu überwinden. Und das ist der zweite Punkt, nämlich, dass das Gebet so einen unglaublichen Reichtum in unserem Herz wachsen lassen kann. Dass uns das, was wir im Kopf über Gott glauben, auch wirklich ins Herz dringt, dass wir das erleben, was wir wissen. Und normalerweise würde ich vielleicht in so einem Moment der Selbsterkenntnis eben sagen, ich kann nicht mehr. Oder vielleicht auch, ich will nicht mehr. Okay, vielleicht habe ich jetzt erkannt, dass ich Teil des Problems bin. Was soll ich denn jetzt machen? Ich gebe auf, ist ja gut. Und es geht mir auch nicht nur in solchen Momenten der Selbsterkenntnis so, sondern auch wenn, durchaus auch wenn der Schmerz so eine äußere Ursache hat und man an mich rantritt oder wenn ich jetzt zumindest mal nicht nur alleine selbst schuld bin. Ja, das passiert zum Beispiel auch in dieser Erfahrung, dass wir uns allein fühlen, glaube ich. So, selbst wenn wir unter Menschen sind. Das kann manchmal die schlimmste Einsamkeit sein, wenn man mit anderen zusammen ist, in einer Beziehung sogar. Wenn das anhält, kommen wir ja auch irgendwo an diesen Punkt, wo wir sagen, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Und in einer solchen Situation fühlen wir uns ja dann allein und hilflos. Und egal, was wir im Kopf vielleicht wissen und glauben, egal, was uns vielleicht auch jemand zuspricht, wir empfinden eine schmerzhafte Einsamkeit. Das ist stärker als alles, was in unserem Kopf ist. Und wir lesen und hören vielleicht auch irgendwie so ermutigende Verse oder Sprüche wie, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Aber das macht in den entscheidenden Momenten häufig nicht so viel mit uns. Das wirkt manchmal irgendwie leer. Und ich glaube, was uns dabei helfen kann, ist eben eine Erfahrung, die genauso stark ist, die genauso intensiv ist, die uns genauso ans Herz geht wie der Schmerz selbst. Und wo passiert das denn? Immer wieder im Gebet. Ja, mit Aussagen wie, ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr, kommen wir im Fitnessstudio oder auch vor unserem Spiegel nicht mehr weiter. Aber im Gebet stoßen wir genau mit diesen Aussagen auf die Liebe Gottes. Da kommt was zurück. Und wenn wir jetzt das gleiche Prinzip anwenden wie oben, wir schauen uns einen Vers aus dem Römerbrief an, nehmen uns Zeit, den mal durchzudenken, ihn auf unsere Situation anzuwenden, drüber zu meditieren, und dann verändert das alles. Ich nehme mal einen Vers aus dem 8. Kapitel des Römerbriefs. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn uns das einfährt, wenn uns das vielleicht auch nur langsam ins Herz sackt, wenn wir das spüren können, dann verändert das, wie wir mit unserem tagtäglichen Schmerz umgehen. Ich will dazu ein Beispiel machen. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal einen Streit zwischen Partnern oder guten Freunden, in meinem Fall mit meiner Frau. Und es kommt schon mal vor, dass ich so ganz bewusst so einen Kommentar oder so eine Spitze setze, die jetzt nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat, die ich nicht sage mit dem Ziel, irgendwie meinen Standpunkt zu vertreten oder weiterzukommen, sondern einfach nur, weil ich genau ihre wunden Punkte kenne und den bewusst setze, weil ich will, dass es ihr wehtut. Und dann gibt es den Moment, wo sie oder einer von uns dann mal wütend aus dem Raum geht, aus dem Zimmer stürmt. So, dann brauche ich, erster Punkt, zuerst mal ein Gegenüber, das mich konfrontiert und mir mal den Spiegel vorhält, wie daneben und verletzend dieser Spruch eigentlich gerade war. Das ist schon mal gut, das reicht aber noch nicht aus, dass ich dann den Hintern hochkriege und ihr nachgehe und mich entschuldige. Im schlimmsten Fall löst das dann vielleicht noch mehr so ein Selbstmitleid aus und ja, ist alles schwierig. Wenn ich aber in diesem Moment überhaupt irgendwie an Gott denke, dann intuitiv nicht unbedingt, dass er mich gerade besonders liebt. Aber wenn wir diesen Vers auf diese Situation anwenden, dass weder Hohes noch Tiefes, Abgründiges mich von Gottes Liebe trennen kann, dass da steht, dass mir diese Liebe geschenkt ist, egal was ich mache, dass sie überhaupt nicht daran hängt, wie ich mich in diesem Streit verhalten habe. Das in so einem Moment zu spüren, das kann unsere Herzen unglaublich reich machen. Das ist eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Eine Erfahrung, die uns befähigen kann, das Böse mit diesem Guten, das uns da entgegenkommt, zu überwinden. Tatsächlich den Hintern hochzukriegen, jemand nachzugehen und das Gespräch mit einer Entschuldigung wieder aufzunehmen. Und wenn ich ehrlich bin, dann passiert das bei mir eigentlich nie so genau in diesem Moment. Aber auch wenn das 3 Tage später passiert, verändert das ja trotzdem was bei mir. Ich denke dann eben über diesen Streit nicht mehr nur als so ein Gespräch nach, der eben irgendwie zwischen uns steht und alles schwierig macht und unlösbar ist und überhaupt hat sie sich ja auch schlecht verhalten, sondern ich sehe auf jeden Fall auch meinen Teil in dieser Sache. Er wird mir vielleicht erst im Nachhinein bewusst. Ich kann mich im Nachhinein vielleicht noch entschuldigen. Und ich bekomme auch eine ganz andere Perspektive für den nächsten Streit, für die Freundschaft, für die Partnerschaft, wie es denn weitergehen kann, wie ich sie wahrnehme, wie ich sie sehe. Es hilft mir auch, wenn meine Entschuldigung vielleicht im ersten Moment nicht auf Gegenliebe stößt, nicht angenommen wird. Und noch kurz zwei kurze praktische Bemerkungen dazu, zwei Randbemerkungen. Ich will nicht sagen, dass dieses sich so ein Vers anschauen und so darüber meditieren zu beten, alles sofort in einem Moment verändert. Ich erlebe das meistens auch nicht so, dass jedes Mal irgendwie ein tief emotionales, super krasses Erlebnis ist, das mir ins Herz sackt. wenn ich das mache. Und eins meiner großen Vorbilder, von dem ich diesen Gedanken geklaut habe, der Pastor Tim Keller aus New York, hat geschrieben in seinem Buch über das Gebet, dass es 2 Jahre gedauert hat, bis er erste Durchbrüche erlebt hat im Gebet. Dass das eben tatsächlich was war, was er sich so mit der Zeit antrainiert hat. Und zweitens eine Sache, die immer wieder auftaucht bei allem, was ich dazu lese, von Luther bis in die heutige Zeit, ist, dass es hilfreicher ist, sich anzugewöhnen, was regelmäßig zu machen, als es lang zu machen. Also was zum Beispiel täglich zu machen oder was zum Beispiel mehrmals täglich zu machen. Vielleicht morgens 5 Minuten Zeit für was Meditatives und abends nochmal den Tag und was passiert ist an Gott abgeben. Sich so eine Regelmäßigkeit anzugewöhnen. Und so kann dann eben, glaube ich, mit der Zeit tatsächlich so ein Reichtum in unserem Herzen entstehen, wenn wir beten. So können wir uns eine gewisse Resilienz antrainieren, die auch noch hält, wenn es dann mal schwerer wird. So können wir tagtäglich mit den schweren Sachen des Lebens umgehen. Ich stelle mir das wie so eine Wurzel vor, die wir so Zentimeter für Zentimeter in den Boden graben und die uns Halt gibt. Und aus der dann auch ganz viele Dinge erwachsen, die eben sonst in diesem Text noch stehen. Weil wenn man das so liest, hier mit vergeltet nicht Böses mit Bösem, seid gastfreundlich, lebt mit jedermann im Frieden, woher soll das denn kommen? Wie schaffen wir das denn? Das ist ja eigentlich erstmal unmöglich. Und wenn ihr zum Beispiel, macht das ruhig wirklich mal, am 15. Juli letztes Jahr hat Alex eine Predigt zur Vergebung gehalten. Vergebt einander, war damals der Text, worum es ja hier auch geht, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Und ist dabei auf 2 Dinge gekommen, die dafür notwendig sind. Nämlich erstens eine Demut, die aus so einer Selbsterkenntnis erwächst. Und zweitens ein innerer Reichtum, damit wir eben tatsächlich auch vergeben können. Lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Es gibt uns Halt und ich glaube, es kann mehr daraus wachsen, als wir uns vorstellen können. Amen.